Meine Lieben, willkommen zurück auf der Burg. Willkommen zurück bei den Bulli-Bursti-Burggesprächen rund um Bitcoin. Natürlich, es ist die fünfte Staffel bereits, man soll es gar nicht glauben, die ich hier machen darf mit Peter Kotosek, dem Künstler, Unternehmer und Bitcoiner seit 2012. Servus, Peter.
Servus, Nico.
Wir haben uns jetzt überlegt, für die fünfte Staffel, fünfte Folge, machen wir Frage und Antwort. Und ich habe auf YouTube und auf Twitter die Community gefragt, was sie eigentlich von dir wissen möchte. Man sagt immer so schön, Journalismus ist Wiederholung. Wie bist du eigentlich zu Bitcoin gekommen?
Naja, eigentlich, wie alle wahrscheinlich, irgendwie schon ein bisschen zufällig. Allerdings hat das bei mir eine logische Kette, weil ich ja schon vor der Jahrhundertwende, habe ich ja schon über virtuelles Vermögen, habe ich mich schon ausgebreitet und vorhergesagt, dass das eine wichtige Sache ist. Also Vermögensbildung im virtuellen Raum.
Schon vor dem Jahr
Ja,
2000.
das habe ich in einem Buch schon, ich glaube 96 habe ich das schon geschrieben. Nicht?
Da
Also,
darfst du
dass die
vergessen.
Burg Hartenstein dafür da sei, sozusagen vorzubereitete Handlungen zu setzen, um virtuelles Vermögen aufzubauen.
Die Burg, auf der wir jetzt sitzen.
Ja, weil das eigentlich über diese wurde, also wie wir diese Burg erworben haben und umgebaut haben eben zu einem Forschungszentrum, ist mir eigentlich diese lange Geschichte dann erst sinnlich wahrnehmbar geworden. Natürlich habe ich gewusst, dass es alte Gebäude gibt, aber wenn man dann angreift, die Steine, und das zum Beispiel meine Frau, die hat immer gesagt, ja, da spürt sie irgendwelche Felder, die halt so spannend sind. Nicht? Und da kriegt man dann irgendwie ein Gefühl über die Kontinuität langer Zeiträume. Dass das halt, das war, lernt man in der Schule und im Geschichtsunterricht, aber man nimmt das eigentlich nicht so wirklich ernst. Und da ist mir das so physisch bewusst worden und da habe ich gefragt, wo führt das hin? Nicht? Also für diese Leute, die sich die Burg gebaut haben, waren ja lauter Mächtige, sonst hätten sie das ja nicht machen können, waren auch angstbesetzt, weil Burg baut man ja, wenn man sich auch vor was fürchtet. Und alle diese Fragen sind mir dann im Zusammenhang mit der Digitalisierung, meinem Lebensthema, eigentlich im Zusammenhang, wo führt das hin? Und da kommt man logischerweise auch, dass sozusagen die ganze Geldfrage und Vermögensfrage ja auch irgendwann digitalisiert wird. Das war eine Art Vorahnung. Dann habe ich eben kennengelernt, diese Plattform, die es heute noch gibt, Second Life hat die geheißen.
Ist Bitcoin sowas wie eine Vermögensburg im Cyberspace?
Ja, so kann man es natürlich metaphorisch schon betrachten. Es hat nur eine gewisse Gefahr, mit solchen Metaphoriken zu arbeiten, weil dann hat jeder das Bild einer
Ja.
Burg in sich und dann haben wir das Problem, was unser verehrter Kanzlerkandidat gehabt hat, wenn er sagt, er will aus Österreich eine Festung machen. Also man kann auch Metaphern,
Übertreiben.
ja, und vor allem man wählt eine Metapher, die viel, viel stärker ist als das, was man erklärt ist, dann kucht niemand mehr zu, über was spricht man eigentlich, weil alle nur mehr die Metapher im Kopf haben.
Okay.
Daher drücke ich mich ja auch gerne ein bisschen geschraubt so aus. Habe ich mir dann angewendet. Und da war eben diese Frage, wie könnte virtuelles Vermögensbildung funktionieren? Und da war dann das erste Beispiel, und das hast ja du auch kennengelernt und mich darauf hingewiesen damals, nicht, dass ja da die EZB eine Verbindung schon hergestellt hat zwischen dem neuen Phänomen Bitcoin und ich war aber noch auf dem im Gegensatz dazustehenden funktionierenden System Second
Second Life.
Life mit dem Lindendollar.
Das war aber denn schon im Jahr 2012, hat die EZB ein erstes Paper
Ganz
rausgebracht
genau.
zum Thema Bitcoin und dann verglichen mit dem sogenannten Lindendollar aus dem geschlossenen zentralistischen System Second
So ist
Life.
es, ja.
Man muss aber auch dazu sagen, das ist bis heute das beste Paper der EZB zum Thema Bitcoin.
Ist
Das
gut, das
ist,
ist deine Wertung. Ich
nein, das
maße
ist
mir keine Wertung der EZB an.
mein Golflehrer sagt immer, meine beste Leistung habe ich gebracht in der Woche 2, weil da war ich noch mental unbelastet, ja? Und genauso ist es bei der EZB. Da haben Sie noch mental unbelastet
ja, da waren Sie
auf das Thema geschaut.
Da haben Sie sichtlich offen noch über das Thema reden dürfen können. Mhm. Schon aber auch, wenn man es genauer liest, sind schon bereits vorsorgliche Einschränkungen gegenüber Bitcoin drinnen.
Ja, ja, aber man hat es noch sozusagen, es ist überhaupt generell so, dass die Berichterstattung aus den allerersten Jahren oft naiv offen war.
Ja, das ist ja genau das, was ich für mich so in Anspruch. Ich gehe immer sehr naiv an alles heran und auch eben an den Bitcoin. Und wie dann eben dieses Second Life dann ja alles Mögliche verboten hat, weil es ja zentralistisch war und die haben alles, was ihnen juristisch Ärger gemacht hat, haben es einfach gestrichen und verboten und wegzensuriert. Und plötzlich bin ich dann da gestanden und das hat mich nicht mehr interessiert. Dann bin ich hinübergegangen ins Facebook, aber dort konnte ich das alles ja nicht machen, weil da waren ja Bewegtbilder und so oder diese virtuellen Dings noch nicht möglich oder sind ja heute noch nicht möglich, glaube ich. Und habe aber dann das Problem gehabt, was mache ich jetzt mit meinem virtuellen Geld? Und habe dann eben diese 300 Bitcoins im Kaffeehaus gekauft, wo halt dann noch der Schlüssel verschlampt wurde und so. Und seitdem muss ich mich immer tiefer in das sogenannte Rabbit Hole der Bitcoin-Welt hineintauchen, um immer wieder Spezialfragen, die mich unmittelbar berühren, zu lösen. Oft sind das Fragen, die alle anderen überhaupt gar noch nicht haben, weil sie das Problem nicht hatten.
Taylor sagt ja auch, Bitcoin ist für die da, die ein Problem zu lösen haben.
Ja, und es damit versuchen.
Und es damit versuchen. Wir werden natürlich bei diesen Fragen jetzt einige Gedankensprünge drinnen haben, aber das ist für dich ja nicht so eine tragische Herausforderung.
Meine Lieblingsbeschäftigung.
Eine Sache, die PH21D will wissen, was ist eigentlich dein Rezept zur Gelassenheit? Und Geldbauer G. will wissen, frag ihn bitte, was er gerne mit 18 Jahren gewusst hätte. Vielleicht fangen wir mal mit dem 18 Jahre an, weil wenn du sagst, du hast dich seit 1996 mit der Frage der Digitalisierung von Werten beschäftigt, ja, viele von den Leuten, implizit der Geldbauer, ja, haben 1996 noch nicht einmal theoretisch existiert. Also viele von den Leuten, die uns heute zuschauen werden, sind überhaupt erst in den 2000ern geboren worden. Das muss man sich mal vorstellen. Da bin ich schon uralt, da möchte ich aus deiner Perspektive gar nicht reden. Aber was hättest du denn gerne mit 18 gewusst?
Ja, das ist über die Frage, kann man sehr viel nachdenken. Ich bin dann eigentlich nach einigen Grübeln draufgekommen, eigentlich gar nichts. Ich bin froh, dass ich damals vieles von dem, was ich jetzt weiß, gar nicht gewusst habe. Sonst hätte ich mir vieles nicht getraut und wäre dann nicht dort, wo ich jetzt bin. Also ich hätte mit meinem heutigen Wissen nicht getraut, eine Firma zu gründen, weil die Risiken mir so riesig vorgekommen wären, dass ich gesagt habe, das habe ich nur durch dumme Unbekümmertheit gemacht. Und dann musste ich es halt tun. Und auch mit Bitcoin, nicht? Ich bin mit dem Bitcoin hinein, weil ich halt ein paar gekauft habe. Das war ein Akt im Kaffeehaus, wo wir blöd herumgeredet haben. Und dann hat mir der Typ gezeigt, wie man das macht. Dann haben wir dann herumgeblitzt, wie man es halt so üblicherweise macht. Und den Schlüssel abgeschaut. Und wie es dann auf meiner Adresse war, habe ich ihm das Geld in die Hand gegeben. War dann schon in der Nacht. Und dann haben wir uns halt freundlich getrennt, schön mit dir Geschäfte zu machen. Weil es hat ja nur 1000 Euro oder sowas ausgemacht. Und das hatte ich als freies Budget aus dieser Auflösung der Lindenbank. Da hatte ich eine echte Bank, die mir aber verboten wurde, auch wieder, weil ich sie naiv gegründet habe, im Glauben, dass wenn ich in einem virtuellen Land eine Bank kriege, geht das ja meinem österreichischen Staat nichts an. Ja, denkste. Natürlich hat er sich reingemischt und hat mir über Anwälte ausrichten, mehr oder weniger lassen. Das darf ich nicht, wenn ich keine Bankkonzession habe. Und so bin ich eigentlich mehr oder weniger ins Leben immer hineingestolpert und das mache ich heute auch noch. Ich werde es auch mit meinem Tod vermessen, ich so machen. Ich werde einfach lustig hineinstolpern in die Sache.
Soll mir das auf deinen Grabstein schreiben lassen? Er ist in den Tod gestolpert.
Ja, so ungefähr wird das dann herauskommen. Aber das ist zur Frage zu sagen. Also ich bin heute froh, dass ich mit 18 nur das gewusst hatte, was ich mit 18 wusste.
Ist das, glaubst du, ein Vor- oder Nachteil, dass heute ein 18-Jähriger Zugang zum gesamten Weltwissen im Internet hat? Weil Du hast gesagt, du hättest dich nicht getraut, dann eine Firma zu gründen. Aber heutzutage ist ja eher so, dass die Leute sagen, na, eine Firma, das ist also aus zu viel Wissen eigentlich sagen, dass sie das nicht machen. Oder habe ich das falsch?
Ja, das ist, kommt ja auf selber. Also ich bin ja auch nicht der Meinung, natürlich hat potenziell auch jeder 18-Jährige heute Zugang zum Weltwissen. Das hatten wir aber in eingeschränkten, altmodischen Maße auch. Also ich war immer schon ein Büchernarr, weil ich war ja aus meinem Herkommen und dann nach dem Krieg ja immer eigentlich das Buch war immer für mich eine Mangelangelegenheit. Bücher konnten wir uns nie leisten, außer dass meine Mutter da bei so einer Buchgemeinschaft war, aber da waren lauter so nette Geschichten von irgendwelchen Beziehungskisten. Aber wissenschaftliche Bücher, die musste ich dann mir besorgen. Ne? Also das ist die Mühewaltung, dann dieses Wissen, das einem angeboten wird, auch aufzunehmen. Das ist ja der mühselige Teil.
Kannst du vielleicht weiterspringen? Es gibt auch eine Frage von Christian Pecksteiner, der sagt, er fand deine Aussagen zu dem beruflichen Werdegang immer sehr spannend, aber vielleicht könntest du die jeweiligen Karriere- und Lebensabschnitte mit Handlungsempfehlungen verknüpfen in den 20er, 30er und 40ern. Oder ist das zu...
Nein, da würde ich sagen, mit 20 sei experimentierfreudig, aber pack dir nicht zu große Risiken auf, geldlicher Natur, weil du wirst das Geld nicht auftreiben. Dann mit den 40... solltest du schon ein paar Experimente dieser Art hinter dir sein. Vielleicht bist du schon zweimal ins Grund gegangen, da lernst du einmal am meisten. Und dann musst du aber bereits dann aufbauen für dein weiteres Leben, musst schon beginnen, dein Vermögen aufzubauen. Weil am Anfang geht es ja sehr zäh und sehr klein. Und da kann ich nur jeden raten, spiel halt herum mit Vermögensverwaltungsspielen. Aber in sehr kleinem Maße, weil der Lerneffekt ist mit 10 Euro Verlust genauso, tut genauso weh, wie bei einem Milliardär ein 100 Millionen Verlust. Also, ich glaube, der Elon Musk, der erlebt jeden Tag oft 50 Millionen, 100 Millionen Wertverlust seines Portfolios, aber den kratzt das gar nicht, während man von 1000 Euro 50 Euro verliert, tut's schon weh. Also, Experimente ist. Wichtig ist, trau dich was. Das würde ich sagen.
Mit 20 und mit 30?
Immer, das ganze Leben.
Mit 40
auch
und 50?
Auch uralt zu sein, muss man sich auch trauen. Ich könnte mich ja zurücklehnen und im Rollstuhl herumführen lassen von drei netten Schwestern. Ja, das bringt mir halt nicht viel. Außer wenn die Schwestern sehr nett sind.
Gut. Peter, das hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Ja, das tue ich gern.
Aber in den 30ern? Weil du hast gesagt, in den 20ern
ja, in den 30ern, das ist fast schon die schwierigste Zeit, weil da muss man ja sehr tiefschürfende Entscheidungen seines Lebens treffen. Ich habe zum Beispiel in dem Alter endgültig die Entscheidung getroffen, meiner armen Frau zu verweigern, dass sie Kinder in die Familie macht.
Aha, das ist aber das habe ich noch nicht gewusst, dass du das verweigert hast.
Ich bleibe nur bei dir beieinander, wenn du mir keine Kinder anhängst. Ich mag keine Kinder. Damals war nämlich, da ist übrigens aber sehr was aufgehört, was jetzt durch sich dann in die Grünwelle, da war ich natürlich wie alle in dem Alter schon ein noch etwas grüner Typ und habe gesagt, es gibt schon so viele Menschen auf der Welt, ich möchte nicht weiter an dieser Übervölkerung beitragen.
Aber das
die Übervölkerung ist schuld an allem.
Aber das war natürlich Blödsinn, das weißt du inzwischen, dass das Blödsinn
ist. Das war
ist.
Damals die herrschende Lehre. Der Mensch ist an allem, was an der Umwelt schlecht ist, schuld. Das ist übrigens heute noch die herrschende Lehre.
Aber es ist Blödsinn.
Es ist logisch und wie alle Logik, wenn man sie überspitzt anwendet, dann Blödsinn, nicht? Was wäre denn die
logische
Alternative?
Konsequenz.
Dass man sagt, gut, dann roten wir 50% der Menschen aus. Und dann hebt sich sofort die Frage, wer bringt jetzt die Leute um, du oder ich? Und mit dem, und immer diese schlichten, doofen Fragen haben mir dann immer sozusagen geistig den Arsch gerettet. Weil da bin ich drauf gekommen, das ist eben doof. Sowas hat gar keinen Sinn, darüber nachzudenken.
Ist das jemals darüber nachher bereut, dass du gesagt hast, mit 50 also eigentlich hätte ich dann doch ganz gern Kinder gehabt?
Nein, also eigentlich Reue ist auch was ich eigentlich nicht
oder zumindest einmal noch die Frage gestellt?
Na, das war für mich immer klar. Nicht, weil, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, ist es genauso wie, nicht, wie meine Frau immer da, wie sie, kennst du diese Beziehungsfragen, da bist du auch verheiratet, hast du auch eine Frau. Also nehme ich auch, dass das bei dir auch einmal ab und zu ein Thema ist, ja, magst du mich noch und mögen wir uns noch und mögen wir einander alle noch? Ich halte es für völlig ohne. Ich habe gesagt, du, ich bin mit dir beieinander und wir werden gemeinsam sterben und irgendwie, aber das ist überhaupt kein Thema, was diskutieren wir über was, was wir eh nicht machen. War für mich klar, das war doch meine John Wayne-Ära. Da hat sowas nicht gegeben, solche Fragen ganz einfach. Bin ich damit natürlich hoffnungslos altmodisch, das ist mir klar.
Bevor wir wieder reinsteigen in die Geschichte mit digitalem Geld und deflationärem Geldsystem, ein Thema, das ein paar Mal gekommen ist und das ich mit dir auch besprechen möchte, dein Rezept zur Gelassenheit.
Ja, das spielt ja,
Genau.
eigentlich habe ich gerade fast die Grundlagen erklärt. Erstens, ich kann die Welt und mich selbst nicht wirklich ernst nehmen. Nicht in dieser bierernsten Form, wie es heute Mode ist. Ich muss aber sagen, das in einem anderen Gespräch unlängst auch diskutiert, ich habe auch das Gefühl, dass man da momentan eine besonders bierernste Phase. Also alle nehmen sich so ungeheuer wichtig. Es geht dauernd, ist wer ein Experte oder nicht. Und niemand kommt auf die, wir sind alle irgendwie blöd. Nur jeder auf seinen Ort halt.
Vielleicht haben wir eine Umbruchsphase. Also,
Ja, das kann schon sein, aber das ist schon wieder eine Abstrahierung
es
natürlich.
wirkt auf mich so, als würden quasi diejenigen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Standes oder auch ihrer Ausbildung, ihrer Position früher eine Deutungshoheit hatten, jetzt mit aller Verzweiflung versuchen, diese Deutungshoheit in irgendeiner Form noch zu verteidigen, während in der Realität ja quasi ein offener Marktplatz der Meinungen und der Expertisen herrscht, was aber wiederum auf der anderen Seite dazu führt, dass jeder sich für zu wichtig hält. Das heißt, wir lernen gerade eigentlich erst, dass wir A, alle mitreden dürfen, aber B, uns das nicht automatisch wahnsinnig wichtig macht.
Ja, genau. Und diese Erkenntnis, die muss ja jeder für sich selber auch machen. Und eben meine Wurzel meiner sogenannten Gelassenheit ist offenbar, dass ich den Entschluss gefasst habe, ich nehme die Welt nicht wirklich ernst und die Welt geht mich auch nicht wirklich was an. That's it.
Das ist jetzt natürlich eine schlechte Voraussetzung für all die politischen, wirtschaftlichen Fragen, die wir noch zur Welt haben. Zum
Naja,
Beispiel.
Meinung habe ich natürlich, ich schimpfe gerne über Sachen, die mir nicht gefallen, aber das soll ja jeder machen, aber es soll sich jeder bewusst sein, die Welt ist eines und die Person ist das andere. Also irgendwie gibt es natürlich schon, es gibt keine Verschmelzung zwischen Person und Welt, darum halte ich auch von dieser ganzen Wir-Rhetorik nichts. Weil eigentlich müsste man sagen, wer du, wer von uns fünf ist jetzt da und wer meint das? Das ist ein mühseliger Vorgang, aber der nimmt dann die Betroffenen ernst. Ich mag zum Beispiel auch nicht, dass ich jetzt dauernd sagt, mit wem man reden darf und wem man nicht reden darf. Weil ich darf doch reden, mit wem ich will. Und
Es
auch wenn du den zum Beispiel dann als Unsympathler stimmst, deswegen rede ich trotzdem.
ist ein Versuch der Kontrolle. Du musst dann sagen, ich bin selbstbewusst genug zu sagen, ich rede mit wem ich möchte, ich lasse mir das von dir nicht sagen. Und andere denken sich dann vielleicht, na ja, nein, mit dem soll ich nicht reden.
Ja, das ist aber auch eine dieser Wurzeln und Antwort auf die Frage, ich bin ein leidenschaftlicher Selbstermächtiger.
Das passt zu Bitcoin. Und das ist jetzt auch eine Überleitung, eine etwas hatschete, aber trotzdem mögliche Überleitung zur Frage. Wir haben es schon besprochen, was du zur aktuellen Lage in Europa hältst, aber ganz konkret haben wir in Deutschland jetzt Extremverschuldung, Sondervermögen, wir haben den digitalen Euro, der vor der Tür steht, und dann haben wir auf der ganz anderen Seite neue private gallische Dörfer, Privatstädte, so wie Prospera oder Insel Roatan sagt der 1:21, von der habe ich noch nie was gehört. Zwei komplett auseinanderdriftende Lebensvorstellungen. Hast du dazu einen Blickwinkel, eine Meinung?
Ich hab ein Erlebnis, weil ich war ja so vor vielen Jahren, ich habe auch schon mal geredet, war ja Taucher, leidenschaftlicher, was ich jetzt halt aus körperlichen Gründen etwas zurückfahren musste. Aber da war ich auf den Bahamas und auch dadurch natürlich auch in Miami. Und da ist mir aufgefallen, da gibt es ja zwischen Miami Beach und dem Festlandstadt, ist ja eine ziemlich große Wasserfläche dazwischen. Und da gibt es so Ketten, wo eine Straße geht und dann gibt es immer so Inseln, die sind offenkundig aufgeschüttet. Und da ist mir aufgefallen, und da habe ich dann gefragt, wo kann man dort auch hinfahren? Nein, das sind Closed Communities. Und da habe ich das erste Mal das kennengelernt, dass man das machen kann. Die werden also nur privat gehandelt und dann bei uns, das ist auch jetzt schon wieder Geschichte, vielleicht erinnern Sie manche noch, es hat den Herrn Stronach in Österreich gegeben, der war eine ziemlich große Nummer und der hat sich ja ein Golfresort gebaut und du als
Ich
Golfer
weiß, ich
weißt es,
habe
dass ja
schon.
viele Golfplätze das Zentrum einer ganzen Siedlung sind, die unter Umständen auch dann eingezäunt ist
Ja.
und wo nicht jeder rein kann. Und die haben ihre eigenen Regeln. Die nehmen zum Beispiel nur Golfer. Wenn du ein deklarierter Golfverächter bist, hast du dort nichts verloren eigentlich. Also das geht, das lässt sich machen und das kann man natürlich jetzt auf größere Einheiten ausdehnen. Und das dürfte das jetzt sein. Wie erfolgreich das sein wird, weiß ich nicht. Wenn sie zu groß werden, werden sie auch innerlich zerfallen wie Staaten, also in Meinungsblöcken. Dann wird es über die Generationen, nicht? Der Vater, dem gefällt das noch, der zieht ein, die Kids wollen das nicht mehr, die gehen dann weg.
Aber
Das
ist es.
Schöne an sowas ist, man kann wenigstens weggehen.
Aus Deutschland kann ich auch weggehen.
Das ist ja auch das, was ich nur jedem raten kann. Wenn da dein Land nicht mehr, wenn da in Summe, also aber das sollte man auch sorgfältig abwägen, weil es wird immer etwas geben, was dir nicht passt in deinem Land,
Ja.
egal wo du bist. Und das ist bei mir auch so, nicht? Es gibt viele Gründe, die mir sagen würde, geh doch einfach ein paar Meter weiter nach Westen, geh nach Liechtenstein oder in die Schweiz. Aber ich bin halt da gern in Österreich. Dann muss ich aber auch die Nachteile in Kauf nehmen und muss damit irgendwie zurande kommen. Und da habe ich gelernt, und das dürfte so ein Österreicher Zug sein oder ein Wiener Bezug, weil ich komme ja aus Wien, aus dem zweiten Bezirk, dass man halt nicht alles so ernst nehmen muss. Dann tut es nicht so weh.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass, so wie ich in der Theorie verstehe, dass die Amerikaner pragmatisch sind und erstmal ausprobieren, ist es was ganz anderes, das in der Praxis zu begreifen. Und so geht es dann auch vielen in Deutschland mit uns Österreichern, dass wir die Dinge halt nicht so ernst nehmen. Also Beispiel, das ganz, ganz furchtbar ist, furchtbar aufgeblasen wurde, die berühmte Impfpflicht.
Ja.
Da hat es geheißen, die machen wir vielleicht. Und in der ganzen Welt wurde berichtet, Österreich macht Impfpflicht. Na, hier in Österreich hat jeder sofort gewusst, das machen die nie. Und selbst wenn, und die nicht impfen lassen wollten, hatten bereits mindestens 40 verschiedene gefälschte Impfpässe. Das
Ja,
war denen wurscht, die haben es nicht ernst genommen.
oder ich habe gesagt, ich warte, bis mich halt amtswegig abführen. Nicht? Und dann, wenn sie mir es da reindrücken, ja, kann ich auch nichts machen.
Okay, das ist die dritte Variante.
Aber ich habe gewusst,
Die
bis
machen
die
sie nicht.
endlich mich finden, dass ich jetzt auch noch nicht geimpft bin. Gedacht, da ist die ganze Welle schon wieder durch. Weil auch das, da muss ich aber sagen, das ist ein Privileg meines Alters. Ab einem gewissen Alter, wenn du lang genug auf der Welt bist, merkst du, dass jede Welle durchläuft.
Was ist
Alle glauben ja immer, das, was jetzt so dauernd geredet, gedacht wird, sei auf ewig. Nicht? Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann sich alle vor Amerika fürchten und nicht vor Russland oder vor Frankreich fürchten.
Na, der ist halt
Warum
für.
für? Ich kann mich erinnern, ich habe ja noch erlebt, wie sich die Deutschen und die Franzosen voreinander so gefürchtet haben. Das sogar noch erlebt, weil ich in Frankreich zufällig über so einen Kanal geschippert bin. Und dann waren wir in einem Supermarkt und dann hat eine Dame, die offenbar gehört hat, dass ich mit meiner Frau Deutsch rede, hat uns ganz feindselig weggeschubst sozusagen von dem Regal. Und meine Frau, die gut Französisch konnte, die hat dann gesagt, ja, was ist denn los? Und dann gesagt, ja, wir wollen keine Deutschen, hat sie gesagt. Und sie hat gesagt, ja, wir kommen aber aus Wien. Ah, hat sie gesagt, Sissi! Und auf einmal waren die dicke Freunde. Das ist, so schnell geht das.
Ich kann mich noch erinnern, als ich 17 war, das war ungefähr zu der Zeit, in der du dich zum ersten Mal in der Burg beschäftigt hast mit digitalen Währungen, digitalen Werten, in den 90er Jahren, gab es in Österreich die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ. Nicht die erste, stimmt nicht. Die erste war, glaube ich, mit den Roten, aber die erste mit den Schwarzen. Ne? Schüssel und...
Die war ja schon bei Kreisky, war ja schon die erste.
Die berühmte Regierungsbeteiligung der FPÖ, und Österreich wurde damals also aufgrund dessen international geächtet. Da gab es Sanktionen gegen Österreich. Und wir waren damals, ich war 17 Jahre, ich war Schüler im Gymnasium. Für uns war das alles ganz, ganz aufregend und furchtbar. Wir haben auch nicht wählen dürfen damals. Und wir haben einen zweiwöchigen Sprachaufenthalt gehabt in Frankreich, in Nizza. Und für uns war das ein Riesenthema. Ja, was wird passieren? Wir sind da 2 Wochen dort. Die glauben alle, wir sind furchtbar. In Österreich gegen die Nazis. Die werden uns alle, die werden uns hassen. Ne? Und dann kommen wir hin. 2 Wochen lang nichts. Nichts Negatives, nichts Positives. Eine einzige Szene am Abend bei einer Bar. Ja, kommt ein Franzose zu mir her, sagt er, wo kommst du her? Sagt er, L'Autriche, habe ich gesagt. Ja? Sagt er, Austria, Heider, cool.
Ja, das muss ich sagen, das, wenn du Nizza sagst, du weißt ja auch, dass diese Gegend ist ja auch eine Hochburg von der Le Pen.
Achso, ja, das wusste ich
nein,
nicht.
Nein. Ich weiß das, weil ich dort ja auch lebe teilweise, dass diese, die halten sich ja auch, die glaube ja, die sind ja fest überzeugt, dass sie ja auch von einer fremden Macht, nämlich Frankreich, usurpiert sind. Weil sie sind ja Provençal.
Wusste ich nicht.
Die haben zum Beispiel teilweise auch noch zweisprachige Tafeln.
Mhm. Ja, das wusste ich nicht, aber ich fand es interessant, quasi wie diese Wahrnehmung aus den Medien, was so, Österreich ist jetzt der Paria, und dann kommst du dorthin. Wer konnte nichts dafür, weil er 17 Jahre alt, wer konnte nichts für nichts.
Du weißt, ja? Inzwischen als altgedienter Journalist, Meinungen werden teilweise auch gemacht.
Ja. Aber jetzt, wenn du jetzt sagst, dein Zeithorizont ist jetzt auch so kurz, du bleibst jetzt hier und chillst erstmal in Österreich, wo wir alle locker sind, ja. Was wäre denn wenn du dein Zeithorizont länger wäre? Ich bin erst 40. Muss ich deiner Meinung nach darüber nachdenken, abzuhauen?
Naja, auszuschließen ist es nicht. Also die Entwicklung ist für mich ein bisschen deswegen sorgenerregend, weil es mich sehr stark erinnert an die Zeit, von meinen Eltern und den damaligen Erwachsenen immer erzählt kriegt, wie das begonnen hat und wie das geendet hat nach 45. Dass, wenn einmal so eine Kriegshysterie ist, kann ein Punkt erreicht werden, wo die ein Selbstläufer wird, also eine Self-Fulfilling Prophecy.
Die Sorge.
Und vor denen habe ich ein bisschen Sorge, darum würde ich halt allen raten, bitte kommt's wieder runter von dieser blöden Kriegsrhetorik.
Da sind wir dann beim Sondervermögen und bei den
da
Anfängen
ist dann der Effekt, dass also ein Bitcoin immer eine gute Fluchtwährung ist. Wenn es sein muss. Ich würde nicht gern gehen, aber wenn es sein muss, würde ich wenigstens ein bisschen was mitnehmen können.
Ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht, weil jetzt auch gerade wieder die Debatte war über neue Steuern in Deutschland und Sondervermögen und dies, das, jenes. Ich habe gesagt, was macht euch am meisten Sorgen? Was ist der größte Grund für Angst? Ich sage, Berlin, Brüssel, Moskau, Washington. 50% von 2000 Leuten, 50% sagt Berlin. 30% haben gesagt Brüssel. Und weißt du, und dann gab es welche, die gesagt haben, ja, aber die Kriegsbedrohung. Und ich habe in unserer Folge klipp und klar gesagt, ich bin mir durchaus bewusst, dass eine sich ausweitende Großmacht Russland eine echte Bedrohung darstellen kann. Ich möchte das nicht kleinreden. Aber genauso kann, und das ist dein Punkt, kann die Reaktion darauf völlig überschießen, ja, und die reale Bedrohung dann eher aus quasi aus der das was der Antikörper die Antikörper den gesunden Körper ruinieren, ja? Ja. Und
Das
diese
ist aber auch
Gefahr,
wieder eine Folge, wenn sich alle zu ernst nehmen.
ja. Und diese Gefahr wird nicht ernst genommen. Und das finde ich, das macht mir wirklich große Sorgen, weil unter diesem Sicherheitskriegsaspekt kannst du ja alles, inklusive digitaler Euro, Überwachung, Vermögensregister, dies, das, jenes, Zentralisierung nach Brüssel, kannst du das alles verpacken und den Leuten verkaufen, weil wenn die Leute Angst haben, da sind wir auch wieder bei Corona, wenn die Leute Angst haben, kannst du ihnen alles reindrücken, ja? Und das ist das, was dich auch erinnert an die dunkle Zeit,
Ja,
oder?
und vor allem auch die Beobachtung, dass es dann schon eine Schicht von Leuten gibt, die dann Lust an dieser ganzen Sache haben, weil sie plötzlich dann so wichtige Menschen sind, die über das Leben anderer bestimmen können. Das ist ja auch suchterregend.
Ja. Wir kommen jetzt zum Thema Bitcoin und Deflation.
Der Bitcoin und Deflation, das ist eine Frage, die ich verstehe eigentlich nicht, weil was
Aha.
ist so deflatorisch?
Eine interessante Einordnung, fragt der Sigi, wie eine interessante Einordnung zu hören, wie ein deflationäres Geld die Bevölkerung beeinflussen könnte und ob es überhaupt möglich ist, auf einer globalen Ebene ein solches Geld zu verwenden oder nur auf der nationalstaatlichen Ebene.
Ja, da verstehe ich den Fragesteller nicht, weil Bitcoin ist ja kein deflationäres Geld, es ist ein stabiles Geld. Das wäre dann der Fall, natürlich, wenn er, vielleicht denkt er so, wenn er glaubt, dass sozusagen die Frozen Bitcoins immer mehr werden, weil immer mehr Schlüssel verloren werden, dann wäre Bitcoin auch deflationär. Das ist ja auch wieder der Grund, warum meine These ist, dann wird sich irgendwer jemand diese Dormant Bitcoins ja eben zunutze machen und dann ist es wieder nicht deflationär. Also ich kann mit der Frage eigentlich ehrlich nicht viel anfangen.
Und ein
Tut mir leid.
stabiles Geld? Was ist ein stabiles Geld?
Ein stabiles Geld, das haben wir ja schon gehabt mit der Golddeckung, ein quasi stabiles Geld, das führt zu einer ruhigen und vielleicht auch von manchen als fad empfundenen Wirtschaftsentwicklung, die sich gleichmäßig entwickelt, keine großen Volatilitäten nach keiner Seite hat, wo die Leute auch relativ stabil in ihren Traditionen leben. Das haben wir ja alles gehabt. Das war also die letzte Zeit der Habsburger Monarchie, die aber dann sich offenbar innen durch diese Bequemlichkeit, die damit verbunden ist, zu irgendwelchen Ausreißern im Generationenwechsel führt, dass die dann das nicht mehr mögen, weil das ist einer zu fad und wir wollen da ein bisschen mehr Leben in der Bude. Und dann kommt halt wieder der, sozusagen unter Umständen, dieser jugendliche Übermut. Und wenn der wieder zu grassiert, also wenn zwischen den Alten und den Jungen ein unausgewogenes Verhältnis ist. Das ist zum Beispiel, was ich jetzt beobachte. Derzeit neigt man ja dazu, alle ab 40, 45 zum Schrott zu erklären und die werden dann irgendeinem Sozialsystem angehängt, das was ich ablehne, aber okay, das
Also ich bin 42, bin ich jetzt schon Schrott oder nicht?
naja, du wirst von 18-Jährigen vielleicht schon als sehr alt eingestuft.
Aber ich bin YouTuber, ist das nicht cool?
Naja, vielleicht für dich, aber für die nicht, weil die haben schon wieder ganz was aus, das wo wir gar nicht wissen, wie das heißt, vermutlich. Was ja auch wurscht ist. Wir müssen die Jungen nicht verstehen. Wir müssen nur den Jungen erklären, ihr versteht uns Alte auch nicht.
Ich frage ja deswegen, weil ohne es zu wissen, noch bevor wir über uns überhaupt hingesetzt haben, bin ich natürlich dann auch ein Stück weit zum Selbstermächtiger geworden, weil
Ja.
ich selber entschieden habe, ich mache das jetzt. Und es ist für mich dann ultimativ egal, ob jetzt die Wirtschaft glaubt, dass ich mit 42 schon alt bin, weil ich mache mir meinen eigenen Job.
Wir würden ja da auch nicht sitzen, wenn wir nicht zwei Selbstermächtiger wären. Weil du wurdest von mir nicht gezwungen und du konntest mich auch zu nichts zwingen. Und das ist ja das Schöne, darum können wir ja locker diskutieren. Während eigentlich haben wir ja ständig diese, darum heute auch so wenig davon, dass man immer vom Verdienen des Geldes reden.
Habe
Wir
ich
haben
mir
immer
abgewöhnt.
diese Dienen. Die erzwungene Dienen, nicht? Freiwilliges Dienen ist ja, wenn ich jemanden mag, ich bekoche alle, den ich mag, aber den ich nicht mag, bekoche ich halt nicht. Aber da könnte man ja auch sagen, ich unterwerfe mich und diene jetzt. Das mache ich doch nicht als Dienen, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, das Das ist aber scheinbar nur in der deutschen Sprache so, und darum vielleicht sind wir deswegen so, wie wir sind.
Aber dient nicht der erfolgreiche Unternehmer auch seinen Kunden?
Natürlich, man dient sich weg. Also ein wechselweises Dienen, also ist ein guter Deal. Schön mit dir Geschäfte gemacht. So. Da muss ich dich aber nicht lieb haben, da muss ich dich nicht dich gesellschaftlich über oder unter mich stellen. Da muss ich so viel nicht machen. Und darum bin ich immer auf der Seite der Leute, die alles über Deals erledigen wollen, und nie auf der Seite, die das irgendwie mit Gewalt oder Druck oder Befehl austragen wollen. Weil da muss immer einer verlieren. Und der ist böse.
Haben wir in Europa einfach zu wenige Leute, die verstehen, was überhaupt erledigen durch Deals bedeutet?
Da haben wir keine gute Kultur, das ist richtig. Weil wir doch sehr gewohnt sind, eine Befehlswirtschaft.
Und
Also
das ist.
wir haben ja auch, wenn man die letzten 1.000 Jahre zurückrechnet, überwiegend nur Befehlswirtschaft gehabt. Vom Adel, dann von den reichen Bankiers, dann wieder von den neuen Industriellen oder von den Großgrundbesitzern. Also wir haben das immer gehabt. Und wir haben natürlich immer dann diese stille Sehnsucht gehabt, ja, es muss mehr Gerechtigkeit geben, haben es aber nie wirklich zusammengebracht, weil wir nicht selbstbewusst genug waren. Weil die Selbstbewussten sind nach Amerika ausgewandert.
Ja, das ist auch so ein Ding, das mir immer klarer wird, ist sozusagen dass wir die Nachfahren von denen sind, die nicht den Druck verspürt haben oder nicht den Mut hatten, nach Amerika
Na, wir
abzuhauen.
haben ja auch das Phänomen in ganz Europa, dass wir ein überdimensionales Maß an staatsabhängigen Menschen haben, die also wirtschaftlich völlig vom Staat abhängig sind. Das haben wir uns aber gezüchtet. Das haben wir ja, das ist uns ja nicht von irgendwo vom Himmel
Und da
runtergefallen.
reden wir jetzt nicht nur vom Bürgergeld
Na,
und
da
von.
reden wir auch von hohen
Genau.
Beamtenbezügen, da reden wir auch von Sektionschefs und solchen. Und Richtern vor allem. Ne?
Rundfunk.
Richter entscheidet bis zu einer gewissen Grad immer in dieser Geisteswelt, von der er halt herkommt. Ne? Das ist ja das ist ein mühseliges Konstrukt, diese ganze Gerechtigkeitsdebatte. Ich meine, man kann sich's leider nicht ersparen, weil ja der Trieb nach Gerechtigkeit da ist, also muss man irgendwie damit umgehen. Aber man kann es auch immer nach irgendeiner Seite übertreiben.
Kann Bitcoin genau das verbessern? Kann Bitcoin, konkrete Frage, einen globalen Währungsraum schaffen, damit die Politik im Allgemeinen obsolet machen und ein dauerhaft friedvolles Miteinander der Völker befördern?
Also diese Frage kann ich mit Nein beantworten, das ist völlig aussichtslos. Das ist Romantik pur.
Aber
Und
kann.
es kann weder Bitcoin noch der Dollar noch der gerechte Gott, niemand. Das können wir Menschen, wenn wir es zusammenbringen, aber wir werden es nicht zusammenbringen.
Aber kann Bitcoin uns dabei helfen,
Na,
von diesen.
helfen kann uns Bitcoin in vielerlei Hinsicht. Da bin ich völlig d'accord. Aber diese Erwartungshaltung, die ist also wirklich Romantik.
Aber wegzukommen von
Aber
diesen
als Zielvorstellung,
Staatsabhängigkeit,
ja,
wegzukommen von
ich
dieser
kann ja
Staatsabhängigkeit.
auch die Zielvorstellung, dass aus dem alten Kot, dass ich vielleicht irgendwann noch ein guter Mensch werde. Das gebe ich ja auch nicht auf, die Hoffnung. Vielleicht habe ich es sogar bis zu einem gewissen Grad erreicht. Aber ich maße mir nicht an, darüber urteilen zu können, ob ich es erreicht habe.
Naja, du warst ein guter Mensch und hast damals natürlich gegen Kinder entschieden. Und jetzt kommen wir drauf, dass wir eigentlich ein demografisches Problem haben und eigentlich hätten wir viel mehr Kinder machen müssen.
Ja, aber die waren ja schon so älter wie du. Meine
Ja,
Kids
ja,
waren
ja.
ja schon älter
Ja, klar,
wie
aber die hätten sich dann auch wieder fortgepflanzt und das wäre gut fürs Pensionssystem gewesen.
du. Ja, aber dann dürften wir wieder keine Fremden hereinholen, weil dann würden wir ja selbst alles brauchen für uns. Also das ist ja, dann könnten wir nicht eine liberale Gesellschaft sein, die offen für andere Kulturen ist.
Gut,
Also
das ist
du
eine.
kannst das machen, wie du willst. Es ist immer irgendwie falsch. Also bitte entschließ dich darum, dass du es gut findest, wie du das einfach gemacht hast, und sei einfach locker zufrieden mit dem, was du gemacht hast, und hadere nicht herum. Das ist meine Botschaft.
Gibt es da
Aber wie gesagt,
Tricks?
diese Romantikvorstellung, wenn man die zu ernst nimmt, ist sie leidmachend. Also wenn der Herr oder die Dame, die das erfragt hat, das wirklich als ihr wichtigstes Ziel sieht, kann sie nur das ganze Leben verfrusteln. Also ich würde lieber abraten, so eine Idealvorstellung allzu ernst zu nehmen.
Thema Energie. Habe ich jemals über die Energiefrage beim Mining eigentlich gesprochen?
Also ja, eine. Du redest sehr viel drüber, weiß ich schon weiß, und ich komme davon nicht beizutragen, weil ich sage, das ist immer eine Frage, wie man es macht. Nicht? Also selbstverständlich ist völlig außer Streit, dass Rechenarbeit mit Rechnen heilige, also der jetzigen technischen Zustand ist, sehr viel Strom verbraucht. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist ja nur, welchen Strom? Strom, den wer anderer dringend bräuchte, dann ist es schlecht. Strom, den eh niemand braucht, weil er irgendwo gerade hergestellt wird, wo gar keine Leitung hingeht, ein Unternehmen steht halt dann der Miner, ist es eher gut. Oder wenn ich Abfallstrom aus meiner Waschmaschine über Wärmerückgewinnung oder was ins Minen stecke oder so wie es ja Energy 21 heißen, die glaube ich,
unsere, Energy, ja.
Diese Tiroler, nicht, dass man es halt dann als Abfallprodukt einer Heizung verwendet. Ja, ist alles super. Also man kann es schon so machen, dass es auch den Regeln, man kann es grün taxonomisieren, sagen wir mal so.
Gut, ich meine, wir haben ja jetzt auch schon völlig unabhängig von Bitcoin, glaube ich, Atomstrom grün taxonomisiert, weil es nötig war.
Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass halt die nächste Generation der grünen Funktionäre dann heftig dafür kämpfen, dass man Bitcoin eingrünt. Und dann haben wir halt grüne Bitcoins. Ich meine, das habe ich alles schon erlebt. Darum, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen.
Aber die Nachhaltigkeit.
Taxonomie ist ein Willkürakt, das muss man schon sagen. Eine Taxonomie,
ja. Naja,
eine natürliche Begriffsverwendung ist ja immer, wie wir mit diesem Berggleichnis ja einmal geredet haben, ist ja etwas Natürliches. Da weiß ja jeder, dass man sagt, der Berg, und was ist jetzt der Berg und wo ist der Berg noch nicht mehr und wo ist schon Tal, dass das sehr was Verhandelbares ist. Taxonomie ist ja was anderes, das ist ein hoheitlicher Akt. Nicht? Eine Taxonomie wird ja verordnet. Da wird sagen, du hast diesen Begriff so zu verstehen.
Ja,
da
ja.
Muss jetzt auch der Atomgegner plötzlich dann sich halt knirschenden Zahns sozusagen dazu bequemen, Atomstrom auch als grün einzustufen.
Ich glaube, und das ist mir ganz wichtig, und das, damit möchte ich es auch abschließen, ich möchte mit dir noch über die Frage reden, diese Reservenbildung durch Bitcoin,
ja.
Von der du gerne sprichst, viel sprichst.
Weil ich eine der wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin
genau.
Darin sehe.
Genau. Die führt ja dazu, dass früher oder dass jetzt eigentlich, da kann jeder mitmachen.
Ja.
Im kleinsten Bereich bereits.
So ist es.
Das war früher schwieriger möglich, ne? Weil wenn ja meine Reserve eine Immobilie ist, eine Burg ist, ein
Kunstwerk ist. Du nicht, zum Beispiel eine Burg kannst du nicht beliebig klein stückeln.
Genau.
Ich kann nicht sagen, ich kaufe mir jetzt um 10 Euro ein bisschen Burg. Das kann ich nicht. Aber
nein.
Ein bisschen Bitcoin um 3 Euro kann ich kaufen.
Das bedeutet in meiner Perspektive, dass wir automatisch, diese ganze Energiefrage ist deswegen obsolet, weil der positive Nachhaltigkeitseffekt einer funktionierenden Spartechnologie ist so enorm, dass das niemand sich ausrechnen kann. Weil das Problem ist doch heute, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Werte in die Zukunft transportieren können auf einer gesellschaftlichen globalen Ebene. Die Reichen können es. Die können sich Immobilien kaufen, können sich Aktien, Bilder, was auch immer. Aber Aktien haben wiederum den Nachteil, ich speichere das gesamte Vermögen der Welt in Aktien, gebe das einem Unternehmen, damit das Unternehmen einen Incentive hat, neue Produkte zu entwickeln, die sie wiederum mir verkaufen wollen. Aber so richtig abgespeichert ist das nicht dort, das Geld. Das heißt, abgespeichert ist es nur dann, wenn das Kapital sich eigentlich nicht bewegt.
Jetzt schon wieder Michael Saylor. Der denkt genau das. Und der versucht eben mit seinen Mitteln genau dieses Experiment machen. Und ich mache eigentlich auch nichts anderes. Ich mache nur den einzigen Unterschied, dass ich genau diese Leistungen nicht mehr selbst erbringe, sondern dem Seller anvertraue. Daher bin ich bis zu einem gewissen Grad von seiner Anständigkeit abhängig.
Weil du MicroStrategy einfach hältst.
So ist es. Aber betrachte wie Bitcoins und auch so rechne wie Bitcoins. Nicht? Also ich denominiere in Bitcoins, ich sage ja pro Aktie vom Seller 0,0019 Bitcoins. So, und da schaue ich, was sind die wert. Und wenn die Aktie zufällig mehr wird, freue ich mich, aber ich nehme es nicht sonderlich ernst.
Und darüber reden wir dann in unserer letzten Folge dieser Staffel, wenn wir über Sellers Alchemie sprechen.
Ja, weil das hat schon sehr viel alchemistische Züge.
Und es ist wichtig, dass wir das sozusagen auch einbauen in unsere Lebensplanung etc. Aber trotzdem ist mir wichtig, diesen Gedanken loszuwerden, weil ich glaube, dass das, wie du richtig sagst, eine der wichtigsten Eigenschaften bei Bitcoin ist, diese Reservehaltung führt zu einer neuen Form der Nachhaltigkeit, die wir noch gar nicht begriffen haben. Wir glauben immer, es geht nur darum, irgendwie Regeln zu machen, was jetzt grün ist, was jetzt nicht grün ist, aber dass man das Geld einfach mal liegen lässt und wartet.
Ja, aber das kannst du eben nur mit einem Geld, das nicht verschwindet, das ja nicht verrostet.
Exactly my point. Genau mein Punkt.
Das ist das wirklich Neue am Bitcoin, dass man das mathematisch definiert hat. Allerdings muss ich auch immer wieder warnend sagen, wenn sich die ganze Menschheit darauf verständigt, die Mathematik anders anzuwenden, ja, dann kann man auch nichts machen. Wenn die Leute sagen, 2 mal 3 ist 97 und sie glauben das alles wirklich, dann sind wir in einem irrationalen Zeitalter, so wie halt manchmal wird ja das geglaubt und dann wird da, weil wir ja davon ausgehen müssen, die Menschen wissen nur einen ganz winzigen Bruchteil von der Welt.
Gut, aber unabhängig davon müsste man ja jetzt erstmal dorthin kommen, dass überhaupt Bitcoin in einer breiten Reservehaltung da ist.
Mathematik hält sich auch schon einige tausend Jahre
genau. Und
wurde nie wirklich angezweifelt.
Du begehst nur, also diese Antifragilität von Bitcoin wird immer wieder getestet, aber trotzdem, da müssen wir erstmal hinkommen. Trotzdem, für mich ist das Nachhaltigste, was du überhaupt tun kannst, ist das Geld zu sparen und zu warten, bis du es als Reserve, die Reserve reaktivierst, beziehungsweise, und das sind wir dann wieder beim Leben, in der Zwischenzeit mit dem Wissen, dass du was in der Reserve hast, was Neues aufzubauen, wer weiß, was dabei rauskommt, wenn du gelassen bist.
Und da hast du jetzt zum Beispiel, gerade da bist du der Privilegierte, weil du die beiden sozusagen extremen Figuren nimmst, beide als Interviewpartner hast. Nicht? Meinen lieben Christian Sachs, der das über die Bescheidenheit macht. Mhm. Und der, da hast du den Peter Kotasek, der das mit einer wohldosierten, lockeren Unbescheidenheit macht. Nicht? Also keine krampfhafte, gierige Unbescheidenheit, sonst müsste ich auch immer wachsen und noch mehr Kohle und noch mehr. Nein, ich bin zwar zu mir viel großzügiger als der Christian Sachs und sage, ich will locker leben, also muss ich mit etwas größeren Summen hantieren als er, aber im Grunde genommen nehmen wir genau die gleiche Methode und sind beide gleich glücklich und zufrieden.
Und der Seeler ist noch ein Stück größer.
Der Seeler macht es aber fast schon, da geht ja, ist ja wirklich schon angebracht. Ist er nicht schon zu weit gegangen?
Und das besprechen wir in der nächsten Folge, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf.
Das ist schon die Alchemiefrage.
Ist Seeler zu weit gegangen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das machen wir. Vielen Dank, Peter. Es war eine sehr spannende Folge.
Danke auch.